heute den dritten Gottesdienst in unserer Reihe Stille Zeiten verändern das Leben. Stille Zeiten verändern das Leben. Heute lautet das Thema: Wie überwinde ich meinen toten Punkt? Wie überwinde ich meinen toten Punkt? Was ist ein toter Punkt? Naja, ein toter Punkt ist, wenn ich nachmittags vielleicht am Schreibtisch gegen 14 Uhr mich plötzlich eine Müdigkeit überkommt und ich das Gefühl habe, jetzt rettet mich eigentlich nur noch das Bett. Aber das Bett ist nicht da und die Arbeit ist aber da und ich habe echt keine Vorstellung, wie ich die nächste halbe Stunde überstehen soll. Toter Punkt. Als Schüler habe ich 1-2 Erfahrungen gehabt im Deutschaufsatz mit dem toten Punkt. Ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann. Ich habe eigentlich unglaublich gern Aufsätze geschrieben. Und ich habe mich echt immer gefreut, wenn das Aufgabenblatt kam. Da war vielleicht waren 3 Aufgaben vielleicht zum Auswählen. Eine konnte man auswählen. Vielleicht eine Gedichtinterpretation, vielleicht eine Zusammenfassung machen und dann vielleicht noch irgendein Thema erörtern. Und dann hat mich ein Thema sofort angesprochen, vielleicht eine Gedichtinterpretation oder so eine Erörterung. Und ich hatte schon 100.000 Gedanken im Kopf, habe mich drauf gestürzt und in die Arbeit und habe da angefangen. Und plötzlich merke ich, irgendwie flutscht es doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und es geht mir nicht so von der Hand. Dann gucke ich rum, alle sind emsig am Schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Also es hat mich schon immer beeindruckt. Ich gucke dann rum und alle sind so konzentriert dabei. Und ich denke, geht es nur mir so. Aber in mir ist einfach nichts. Und nochmal eine Viertelstunde, aber ich merke, das ist auch nicht die Lösung. Dann gucke ich auf die Uhr. Ja, der Zenit ist fast überschritten. Wie soll ich das schaffen? Auswinden kann man sein Gehirn auch nicht. Echt ein toter Punkt. Wieder ein anderes Thema. Ein junger Mann ist im Griff zu heiraten. Hochzeit steht unmittelbar bevor. Und dann hört er, seine Frau ist schwanger. Und das größte Problem am Ganzen, nicht von ihm. Wut, Enttäuschung, Zorn, was mache ich da? Natürlich, mit einem Schlag ist die Liebe aus, ist nichts mehr da. Die Gedanken kreisen, wie trennen wir uns, wie kriegt man die Geschichte am besten zu Ende. Das war so ungefähr die Situation, wo wir Maria und Josef das erste Mal in der Bibel treffen. Im Matthäusevangelium im Kapitel 1 wird ab Vers 18 berichtet, ich möchte uns diesen Predigtext lesen, die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, dass sie schwanger war. Josef aber war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Und als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Bibelkundige wissen, dass ich ein Detail unterschlagen habe. Ich bin gespannt, ob es jemand aufgefallen ist. Ist auch nicht auf der Folie. Hat jemand eine Idee? Der Satz heißt einfach eigentlich: Die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Vom Heiligen Geist. Diese Notiz ist im Grunde genommen Teil der Überschrift dieser Geschichte. Unser Problem ist ja, dass wir in unserem Leben, in den Nöten, in den Problemen, die Überschrift normalerweise nicht so präsentiert bekommen. Dann wäre es ja klar, dann wäre es ja auch leicht, wenn es klar würde, naja, mir ist jetzt mein Auto kaputt geworden, als Werk des Heiligen Geistes, da will mir Gott irgendwie was Gutes tun damit. Dann könnte man die Sachen viel leichter tragen. Wir haben sehr prominente Beispiele in der Bibel. Der Abraham, ja, Abraham, der Glaubensvater, macht sich auf und führt ein zeichenhaftes Leben. Und wie er so das Gefühl hat, jetzt ist alles auf der guten Spur, jetzt geht's ins verheißene Land, da muss er plötzlich seinen Sohn Isaak hergeben. Und damit bricht seine ganze Zukunft zusammen. Der Bericht darüber beginnt: Nach diesen Geschichten stellte Gott den Abraham auf die Probe. Aber jeder weiß, so ist es im Leben nicht. Da fehlt diese Überschrift. Da stochern wir im Nebel. Oder Jesus, als er zu Beginn seiner Wirksamkeit in die Wüste geführt wird, sehr starken Versuchungen ausgesetzt war, da lautet der Bericht, mit dem wir die Geschichte lesen: Jesus wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt, dass er vom Teufel versucht würde. Ja, wenn das Leben so einfach wäre, dass wir von vornherein wissen, Gott führt uns jetzt in diese schwierige Situation und wenn dann die Probleme auftauchen, dann haben wir es da mit dem Teufel zu tun, dann wäre es einfach. Das war für Jesus nicht so einfach, das war für den Abraham nicht so einfach, das war für den Josef nicht so einfach, vom Heiligen Geist hat er da gar nichts gesehen und das ist auch für uns nicht so einfach. Dennoch verläuft die Geschichte von Josef anders, wie wir sie oft kennen, solche Geschichten. Es kommt zu keiner Trennung, sondern es entsteht wieder neue Liebe. Der Junge, dieser Josef, überwindet den toten Punkt in der Beziehung und hat seine Frau wieder gern. Und damit gibt die Erzählung eine Antwort auf die Frage: Wie überwinde ich den toten Punkt? Vielleicht ist jemand heute Morgen da, der so vor einem toten Punkt steht. Vielleicht so wie der Josef, den Blick auf die Partnerschaft, in der er lebt. Oder wie der Abraham, wo er plötzlich das Gefühl hat, irgendwie ist mir mein Glaube, mein Gottvertrauen abhanden gekommen. Oder wie Jesus, der plötzlich merkt, im Blick mit mir schwimmen meine Lebensziele davon. Wenn das so ist, dann möchte Gott heute Morgen mit dir ganz persönlich sprechen. Und das Erste, was Gott sagen möchte durch diese Geschichte hindurch, ist: Lebe im Glauben. Lebe im Glauben. Ich möchte das mit einer kleinen Begebenheit einleiten, was ich da meine. 1945 war Kriegsende, das Kriegsende unmittelbar im Anmarsch, im wahrsten Sinne des Wortes. Und in dieser Zeit, ab Februar, haben diejenigen, die partout den Krieg noch gewinnen wollten, etwas Besonderes ermöglicht, nämlich sogenannte Standgerichte. Im Februar wurden diese Standgerichte ermöglicht und da war es so, dass Leute innerhalb kürzester Zeit einen ganz kurzen Prozess bekommen haben und hingerichtet werden konnten. Und wirklich in den letzten Kriegsstunden noch sind Leute durch solche Standgerichte hingerichtet worden. Mein Vater hat uns immer die Geschichte erzählt, dass in unserer Ortschaft zwei Fallenflüchtige gefangen worden sind in den letzten Kriegstagen. Zwei Deserteure und man hatte eben ein Standgericht gemacht und hatte sie dann ganz unweit von unserem Haus an der Vogelmühle da erschossen. Das hat mich als Kind immer unglaublich bewegt, weil ich gedacht habe, mit so einem kurzen Prozess, dann ist dein Leben vorbei und das Kriegsende war so greifbar. Aber es ist vorbei. Es ist vorbei. Josef, der in unserer Geschichte ja unglaublich enttäuscht worden ist. Seine Frau ist schwanger von einem anderen Mann. Da fällt ja alles zusammen. Was taucht da im Kopf nicht alles auf für Zorn und für Wut? Und er hat das Recht auf seiner Seite. Er hat in seiner Bibel steht ganz genau geschrieben, im 5. Buch Mose, wenn so etwas passiert, dann kannst du einen Prozess machen und dann wird die Frau, und wenn man doch den findet, der das verursacht hat, dann werden sie vor die Stadt geführt und gesteinigt, und wenn du gnädig bist, wird sie nur erwürgt. Er hat das Recht auf seiner Seite. Aber Josef veranstaltet kein Standgericht. Warum? Das erfahren wir in diesem Text. In Vers 19 heißt es, Josef aber, ihr Mann war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Und indem er also gedachte, soweit einmal. Wir machen gerade ja seit einem Jahr ein Seelsorgeseminar in unserer Gemeinde. Und in diesem Seelsorgeseminar gibt es eine Übung, so eine Gesprächsführungsübung. Da gebe ich eine kleine Gesprächseröffnung. Was weiß ich, zum Beispiel, du triffst jemand am Kirchencafé, lädst ihn ein zum Hauskreis und er sagt, Hauskreis, sowas kommt für mich nicht in Frage. Ja, so, wie reagierst du darauf? So, das sind so die Aufgaben, ganz kunterbunt. Bei dieser Gesprächsführungsübung schreibt man jeder seine Antwort auf und am Ende versuchen wir diese Antworten zu verstehen und daran zu lernen, wie können wir gut reagieren. Ist ja ganz unterschiedlich. Manchmal muss man wertend reagieren, manchmal auf einen groben Keil gehört ein grober Klotz oder andersrum. Ja, also, und manchmal muss man jemand verstehen, manchmal muss man jemand stützen, manchmal muss man einfühlend sein. Jede Situation verlangt etwas anderes. Aber was uns auffällt bei diesen Gesprächsführungsübungen ist, wie schwer es fällt, einfühlend zu reagieren. Wie schwer es fällt, sich in seine Situation einzufühlen. Das ist echt Arbeit. Liebe ist Arbeit. Josef fühlt sich trotz dieser Enttäuschung der Liebe verpflichtet. Er wollte Maria nicht bloßstellen, sondern er wollte irgendwie einen anderen Weg. Keinen kurzen Prozess, kein Standgericht. Josef denkt nach, das ist ja nicht selbstverständlich, für mich nicht, dass wir nachdenken. Da heißt es, und als Josef noch dachte. Manchmal denken wir nicht und handeln gleich. Manchmal wäre es besser, wir würden eine Nacht drüber schlafen. Was verhindert, dass Josef in dieser Beziehung kurzen Prozess macht? Die Antwort ist die Haltung, mit der er beschrieben wird, fromm. Das heißt, sein Glaube. Er fühlt sich gehalten in einem Glauben, der ihm sagt, Nächstenliebe, ist egal was passiert, ein Punkt, den du beachten musst. Gottesfurcht, egal was passiert, schlaf eine Nacht drüber. Und darum ist das Erste, was wir lernen, so quasi als Voraussetzung, dass wir tote Punkte im Leben überwinden können. Lebe im Glauben. Aber wie gibt der Glaube Kraft, so einen toten Punkt zu überwinden? Ein ganz wichtiger Hinweis ist so im zweiten Teil, im Mittelteil unserer Erzählung. Ich möchte das so zusammenfassen. Bete und höre auf Gott. Schon als kleine Kinder lernen wir, Zähneputzen. Beim Zähneputzen ist Prophylaxe wichtig. Ja, also fest Zähneputzen. Es gibt so kleine Uhren, wo man dann hinmacht. Und die, die etwas besser sind auf dem Gebiet, die machen dann noch mit Zahnseide die Lücken sauber und so. Also wir müssen vorbeugen. Aber wenn dann einer mit einer dicken Backe kommt, dann hilft, glaube ich, alles Zähneputzen nicht. Dann müssen wir zum Zahnarzt. Ja? Dann wäre Zähneputzen kein Weg mehr. Wenn unser Leben krankt, so insgesamt, wenn es einfach nicht mehr stimmt, wenn es mir einfach nicht mehr gut geht, wenn ich vielleicht so insgesamt das Gefühl habe, irgendwie fehlt mir die Kraft, irgendwie habe ich den Anschluss ans Leben verloren. Es läuft einfach nichts mehr rund. Dann müssen wir zu dem gehen, der sich in unserem Leben auskennt, der es uns gegeben hat. Dann müssen wir zu dem Arzt gehen, der fürs ganze Leben zuständig ist. Das Volk Israel sagt einmal von Gott, und das ist ganz treffend, Gott ist unser Arzt. Er kennt unser Leben, er kennt uns. Zu ihm müssen wir gehen. Und das tut Josef. Josefs Nachdenken, und das erfahren wir hier, führt ihn in die Begegnung mit Gott. Josef aber, ihr Mann, war fromm, wollte sie nicht in Schande bringen und so weiter. Und indem er also gedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr geboren ist, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, des Namen sollst du Jesus heißen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel heißen. Das ist verdolmetscht: Gott mit uns. Gebet. Warum beten? Als ich so ab 16 ungefähr, 15, 16, hat mich mein Vater auf das Autofahren vorbereitet. Es war bei uns auf dem Dorf etwas einfacher wie in München. Da gab es eben Feldwege und wir mussten ab und zu auf die Feldwege. Und wenn wir dann abends auf ein Feld sind, dann ist mein Vater bis zur Ortschaftsgrenze gefahren. Dann haben wir gewechselt, da durfte ich ansteuern. Das waren im Wesentlichen Feldwege, die kerzengerade waren. Die sind neu gemacht worden, da ist alles frisch angelegt worden. Betonwege, so richtige Pisten, und die sind wie Schachbrett eingerichtet gewesen. Das hat natürlich Spaß gemacht, so gerade auszufahren, und da ist es richtig staubt und auch schnell. Aber die Schwierigkeit waren die Kurven. Da ging es dann natürlich im rechten Winkel ganz unmittelbar ab. Da war ich nicht so sehr interessiert. Mein Vater hat zwar immer gesagt, das ist das, auf was es ankommt. Das Schnellfahren kann jeder, aber was glaubt man da mit 15? Okay, und einmal bin ich auch gefahren und habe die Kurve nicht gekriegt und bin schnurstracks in ein Weizenfeld gefahren. Da stand ich nun vielleicht so anderthalb Meter ganz im Acker und hatte wirklich keine Idee, der Weizen war schon so hoch, wie ich da rauskommen sollte. Ich habe gehofft, hoffentlich kommt nicht kein Bauer vorbei, dann hat man auch recht das Problem. In der Not hat mein Vater gesagt, komm, lass mich ran. Ist hingesessen, hat das Auto rausgefahren, dann durfte ich wieder und wir sind weitergefahren. Ich hatte da einen sehr guten Vater, der hat diese Geduld aufgebracht. Aber genau so ist es mit Gott. Gott ist einer, der dann unsere Steuer übernehmen kann, wenn wir unseren Karren in den Dreck gefahren haben. Und zwar, weil er es kann, weil er unser Schöpfer ist und weil er weiß, wie es funktioniert. Und er macht es, weil er uns gern hat, weil er uns liebt. Wir haben vorhin in unserem Gebet diesen wichtigen Psalmsatz gehört, wo Gott zu uns sagt: Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Josef lässt sich in dieser Not ins Gebet, in die Begegnung mit Gott führen. Und zwar, weil er fromm ist, weil Glaube in seinem Leben eine Rolle spielt und er erfährt Hilfe. Was hört der Josef beim Beten? Das Erste, was Josef hört beim Beten, ist: Fürchte dich nicht. Ich weiß nicht, wie oft das in der Bibel steht, dieses fürchte dich nicht. Ich habe es mal gezählt, ich weiß die Zahl nicht mehr. Aber ich weiß die Zahl, dass es ungefähr 6000 Verheißungen in der Bibel gibt. Und diese 6000 Verheißungen sind im Grunde genommen die Versicherung, die Gott dir mit deiner Geburt mitgibt. Und wenn du in einer schwierigen Situation bist und den Schritt wagst, in Gott zu begegnen und dieses fürchte dich nicht dich anspricht, dann passiert etwas mit dir. Dann wirst du von Gott berührt. Das Zweite, was Josef hört, ist, dass Gott einen guten Plan mit seinem Leben hat. Da wird gesagt, Gott sagt ihm, sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das muss man sich ja vorstellen. Der Josef war vollkommen aufgebracht, weil seine Beziehung aus ist, weil da ein Kind da ist, von dem er nichts weiß, mit dem er nichts zu tun haben möchte. Und jetzt wird hier gesagt, hör zu, das Ganze hat einen guten Sinn und Plan. Er hört Gottes Plan für sein Leben. Irgendwie findet Josef dann zu der Sicht, die der Apostel Paulus einmal so formuliert hat, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Er hat es vielleicht nicht begreifen können, aber irgendwie hat er geahnt, dass da ein guter Plan mit verbunden ist. Und das Dritte, was der Josef hört, ist, Gott ist mit mir. Das steckt in diesem Satz drin, wo auf den Prophetenspruch Bezug genommen wird, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Das nimmt Bezug auf eine Stelle im Glauben Israels, wo Israel für sich die Erfahrung festgehalten und festgeschrieben hat, Gott ist vom Namen her eigentlich ein Immanuel, einer, der mit uns ist. Für diese Leute war ja Name nicht Schall und Rauch, sondern Name war zutiefst verbunden mit dem Wesen eines Menschen. Und hier wird, und im Glauben Israels, im Glauben von dem Josef, war klar, Gott ist mit uns. Das macht sein Wesen aus. Und plötzlich geht ihm irgendwie auf in der Begegnung mit Gott, in diesem Kind, in diesem von mir ungeliebten Kind, in diesem Zwischenfall, da ist Gott mit uns. Im Gebet bekommt Josef etwas, das ihn hält und das ihm die Kraft gibt, diesen toten Punkt, diesen Auspunkt in seiner Beziehung zu überwinden. Wo du betest, wird dieser Halt in deinem Leben spürbar. Darum bete, gerade in Krisen, bete und hör auf Gott. Aber woran liegt es, dass wir trotzdem oft nicht weiterkommen? Auch da gibt uns diese Geschichte noch einmal einen ganz wichtigen Impuls, nämlich tu, was du gehört hast. Etwas ganz Entscheidendes kommt im letzten Satz. Da nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist eine Sache, dass wir Dinge erkennen. Wir können total berührt sein von Dingen. Wir können Vorsätze machen. Wir können sagen, oh, das ist für mich der Impuls, der mich weiterführt. Ein paar Momente später bist du wieder wo ganz anders und nichts, aber auch gar nichts tust du von dem, von was du im Grunde genommen weißt, dass es für dich überlebensnotwendig ist. Jesus hat auf dieses Problem hingewiesen, als er über den Glauben sagt, im Glauben funktioniert es im Grunde genommen, wie wenn jemand sät. Wenn jemand so aussät auf dem Feld, dann fallen Dinge auch mal auf den Weg. Und dann kommen Vögel und picken diese Dinge weg. Und dann geht natürlich nichts auf von dem, was da ausgesät worden ist. Und Jesus sagt, genau so funktioniert es auch mit dem Glauben. Wir müssen aufpassen, dass bevor wir die Dinge noch recht zum Entfalten bringen, nicht der Teufel kommt und uns diese Dinge wegpickt. Ich habe schon manchmal davon erzählt, ich habe so 7., 8. Klasse massive Schulprobleme gehabt und habe aber trotzdem hohe Ziele gehabt. Ich war damals auf der Realschule, auf der Mittelschule, wollte aufs Gymnasium. Ich habe es dann auch geschafft und ich bin in der 11. Klasse dort angetreten, musste 2 Jahre Französisch nachlernen und wir waren, glaube ich, vier Leute, wo neu gekommen sind in diese Klasse rein. Und das war echt ein Ding. Es war ja ein Internat und wir hatten einen Schlafraum und hatten auch einen Arbeitsraum eben zu viert, wo die vier Schreibtische waren. Ich glaube, ich war einer der ganz wenigen überhaupt, der diesen Sprung geschafft hat, der am Ende durchkam. Was hat mir geholfen? Was mir geholfen hat, ist genau das, was ich in dieser Geschichte höre. Nämlich, lebe im Glauben. Das war für mich der Hintergrund, der mich davon abhielt, in der großen Freiheit, die in diesem Internat war, mich so zu verfangen, dass es mir am Ende leistungsmäßig den Fuß gestellt hat. Ja, versteht ihr? Da hat man ja eine riesige Freiheit plötzlich. Ich habe vieles dort ausprobieren können, das war gut. Aber durch meinen Glauben habe ich doch vor manchen Sachen einen Respekt gehabt, habe manches nicht mitgemacht. Das war eine wichtige Voraussetzung, dass ich durchkam. Das zweite, bete und hör auf Gott. Das war für mich schon eine sehr fordernde Zeit. Eben dieses viele Nachholen, dort ist alles anders zugegangen. Ich habe viele schlechte Noten geschrieben und da durchzukommen, bis man mal Grund unter den Füßen hat, das ist echt schwer. Ich habe in der Zeit, bin morgens sehr früh aufgestanden, ins Arbeitszimmer rüber und habe jeden Morgen meine Bibel gelesen und habe in der Zeit ein Tagebuch geführt. Und habe vieles von dem, was mich beschäftigt hat, auch die Enttäuschungen, so verarbeiten können. Und das Dritte, was ich hier auch in dieser Geschichte lerne und was ich damals gelernt habe, was mir das Überleben gerettet hat, war Disziplin. Das zu tun, was ich als richtig anerkannt habe. Einfach meinen inneren Schweinehund zu überwinden und manche Sachen zu tun. Vielleicht nicht so gut, wie sich der Lehrer oder die Lehrerin manchmal vorgestellt hat, aber doch so gut, dass es dann gereicht hat. So bin ich durchgekommen. Und darum, tu, was du gehört hast. Ich habe am Ende meiner ersten Stelle als Pastor diese Klammer bekommen. Ich glaube, ich habe schon mal etwas dazu erzählt. Das hat damit zu tun gehabt, dass die Leute mich immer beobachtet haben. Ich mache es jetzt nicht mehr so arg, ich habe nur noch einen Zettel. Aber ich habe früher immer mein Manuskript mit Heftklammern zusammengemacht. Und dann habe ich während der Predigt immer gespielt mit diesen Heftklammern. Und da hat ein lieber älterer Bruder am Ende ein langes Gedicht geschrieben mit 16 Versen zu dieser Heftklammer, was ihm da alles eingefallen ist. Ja, das war ein sehr, sehr nettes Gedicht, was er damals gemacht hat. Und dieses ganze Gedicht gipfelte dann in dem einen Satz: Jesus ist die Klammer deines Lebens. Jesus ist die Klammer, die uns inmitten unserer Probleme hält. Der Vers, der entscheidende Satz hieß: Gehalten sei in dieser Klammer dein Leben, weil du sein Kind bist. Des, der in Freud und Jammer die Klammer selbst ist, Jesus Christ. Gehalten sei in dieser Klammer dein Leben, weil du sein Kind bist. Des, der in Freud und Jammer die Klammer selbst ist, Jesus Christ. Und diesen Zuspruch hört Josef und er lässt ihn den toten Punkt in seinem Leben überwinden, in dieser Beziehung. Wie überwindet Josef diesen toten Punkt? Im Vertrauen, dass auch diese problematische Situation irgendwie, er hat keine Ahnung, Gott zum Guten wenden kann. Jesus ist die Klammer. Das ist der Zuspruch, den ich euch heute Morgen weitergeben möchte. Jesus ist die Klammer, die dich in den Problemen hält, die dich vielleicht jetzt momentan lähmen. Jesus bringt Licht, dass die Dunkelheit ihre Macht verliert. Er bringt Kraft, dass Ruhe und Frieden in dein Leben einzieht, egal ob dein Leben auf Sturm steht. Das ist Gottes Angebot. Ich möchte dich bitten, dass du dieses Angebot ausprobierst, weil es ist der Weg, der dich über diesen toten Punkt bringt. Probiere es aus und ich bin überzeugt davon, dass du am Ende erfahren wirst, auch diese Dinge haben mir zum Besten gedient. Ich bin überzeugt, dass du am Ende die Hände falten wirst und sagen wirst: Jawohl, das war ein guter Weg. Ehre sei Gott in der Höhe. möchte mit uns beten. Herr treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du uns so einen Glauben anbietest und gibst und ermöglicht. Herr, dass wir begreifen dürfen, dass du als unser Schöpfer nicht weit weg bist und uns zuschaust, sondern dass du uns dort erwartest, wo wir in unseren Problemen sind. Herr, und wir wollen diesen Gottesdienst nützen und dich genau dahin lassen, wo momentan unsere Not ist. Herr, wir wollen dir unsere Herzenstüren aufmachen und dich hineinlassen in diese Zimmer, die wir vielleicht sonst verschließen. Herr, du weißt, wo wir leiden, wo wir kämpfen, wo wir müde sind, resigniert, wo wir an so einem toten Punkt sind. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du als allererstes in jedem von uns die Erwartung ganz wach machst und schenkst, dass wir von dir Erneuerung erwarten, Erneuerung dieser verfahrenen Situationen, Erneuerung, wo wir krank sind, an Leib oder Seele. Herr, ich möchte dich bitten, dass du denen, die da gerade leiden, den Mut gibst, ihr Herz aufzumachen und dich hereinzulassen, diesen Gedanken Raum zu geben, ihnen nachzudenken und zu erwarten, dass du zu ihnen redest. Herr, und denen, denen es momentan gut geht, Herr, für die möchte ich dir ganz herzlich danken und ich möchte dich bitten, dass du sie ermutigst, den Glaubensweg weiterzugehen, ganz konsequent, Tag für Tag, einfach deswegen, weil wir genau wissen, dass der Glaube ein so wichtiger Halt für unser Leben ist, wenn wir einmal in Not geraten. Und Herr, für diejenigen unter uns, die heute Morgen irgendetwas gehört haben, was du ihnen gesagt hast, die gespürt haben, du hast sie berührt, du möchtest da etwas ihnen auf den Weg geben, Herr, schenk, dass sie es nochmal ganz fest nehmen und in ihren Alltag mitnehmen und dann auch umsetzen. Gib du ihnen Gelingen bei der Umsetzung und bewahre sie davor, dass irgendwelche Mächte dieses Gute wieder wegnehmen. Herr, wir sind auf dein Begleiten angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass dein Heiliger Geist uns beseelt und mit uns geht. Und darum wollen wir jetzt bitten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.